Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Professor Dr. David Matusiewicz. Professor Dr. David Matusiewicz zählt zu den bekanntesten Köpfen der digitalen Gesundheit in Deutschland. Mit 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Gesundheit ist er die Stimme der digitalen Medizin. Sein letztes Buch, Zukunft Apotheke, wurde beim Gesundheitswirtschaftskongress 2024 ausgezeichnet. David Matusiewicz kann als Keynote-Speaker, Moderator und Berater gebucht werden. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes und unter dxmg.de.
Wir behandeln heute mal so eine richtig klassische medizinische Frage aus dem Unfall- bzw. orthopädischen Bereich, nämlich zwei verschiedene Prothesen und welche ist eigentlich wirklich besser?
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's werktags immer ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 12. Juli.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Es gibt nämlich bei den sogenannten Schultergelenkersatz-OPs genau zwei ziemlich verschiedene Verfahren, um welches da geht, klären wir natürlich gleich noch im Detail. Und die stehen immer so ein bisschen, naja, nicht in Konkurrenz zueinander, aber natürlich wirft sich da immer wieder die Frage auf, ja, welche nehmen wir denn nun? Und dieser Frage ist eine neue Studie auch nachgegangen. Erschienen ist sie im British Medical Journal jetzt gerade und darüber haben wir uns auch unterhalten mit Fabian Gilbert. Er ist geschäftsführender Oberarzt und leitet die Abteilung obere Extremität am Muskuloskeletalen Universitätszentrum München am LMU-Klinikum. Er wechselt aber demnächst, das ist schon klar, und wird dann Chefarzt für Unfallchirurgie in der Kreisklinik Ebersberg. Holt euch den ersten Kaffee des Tages und dann schauen wir uns diese neue Studie ganz genau an. Jetzt erstmal stellt sich natürlich die Frage, ja, Schultergelenk, ist das so fürchterlich relevant? Ja, wenn man sich die Zahlen mal genauer anschaut, dann merkt man schnell, das ist natürlich sehr relevant. Also Arthrose ist ganz klar, ist die weltweit am häufigsten vorkommende Gelenkerkrankung und betrifft auch sehr häufig das Schultergelenk. Und wenn da eben alle Therapie ausgereizt ist, steht natürlich auch irgendwann der Schultergelenkersatz an. Nur um jetzt mal wirklich harte Zahlen zu nennen, in Deutschland haben wir jährlich so um die 30.000 Schultergelenkersatz-OPs. Und das ist natürlich dann schon relevant, wenn man die Frage stellt, ja, und wie operiere ich denn am besten? Da haben sich nämlich zwei verschiedene Prothesentypen etabliert im Laufe der letzten Jahrzehnte. Da gibt es natürlich zum einen die klassische anatomische Prothese, die TSR, Total Shoulder Replacement ist die Abkürzung offiziell. Die sieht aus, wie eben so ein Schultergelenk ausschaut, Pfanne oben, Kopf von unten dagegen. Aber es gibt auch die sogenannte inverse Prothese, die RTSR, also die reverse totale Shoulder Replacement. Und das ist genau so, wie es klingt. Das ist nämlich falsch rum. Der Kugelkopf ist oben an der Stelle der eigentlich anatomischen Schulterpfanne. Da wird eine Kugel implantiert. Und die Pfanne kommt von unten dagegen, da wo eigentlich ja der Kopf vom Oberarmknochen sitzt oder saß. Unser Experte hat auch ein bisschen erklärt, wieso, warum das eigentlich kam und erklärte uns ja, eigentlich wurde das erfunden, das inverse Verfahren, in den 80er Jahren in Frankreich, hat aber inzwischen weltweit einen ziemlichen Siegeszug angetreten, wie er erklärte, gerade bei den älteren Patienten. Mittlerweile werden über 60% aller Prothesen so operiert. Und woran liegt das? Durch das inverse Verfahren haben wir eine Hebelarmveränderung, hat er uns erklärt. Die Muskeln schaffen es dann, wieder über die Horizontale zu heben, was aber bei einer ausgefallenen Rotatorenmanschette eigentlich nicht mehr möglich ist. Der Arm ist beim inversen Verfahren über den Deltamuskel bedienbar, so sagte er. Die klassische Indikation stellt dann dementsprechend für die inverse Prothese auch die Rotatorenmanschettenruptur und eine daraus resultierende Schulterarthrose dar. Macht Sinn. Und weiter hat erklärt, lange Zeit wurde das eben eher für Patientinnen und Patienten über 70 Jahre angewendet, wenn die Rotatorenmanschette sowieso geschädigt war, dass eine anatomische Prothese nicht mehr funktionieren konnte. Denn, so hat er noch weiter erklärt, zuerst dachte man, dass diese Prothesen beim inversen Verfahren nicht so lange halten und deshalb den Älteren vorbehalten werden sollten. Aber es zeigte sich dann im Laufe der Zeit, dass sie doch relativ viele Jahre durchhalten können und recht gute, konsistente Ergebnisse zeigen. Daher hat sich die Anwendung auch schon so ein bisschen in Richtung jüngere, in Anführungsstrichen natürlich, Patienten verschoben. Das einzige Problem, das sei an der Stelle auch nochmal besonders betont, ist die fehlende Rückzugsmöglichkeit, wie Gilbert es genannt hat. Denn ist einmal eine inverse Prothese drin in der Schulter, dann kann man nicht mehr zurückswitchen auf die anatomische. Und er sagte dann auch nochmal so eine Faustregel, die sich etabliert hat, je jünger der Patient, die Patientin, je weniger knöcherne Deformität, insbesondere pfannenseitig, und je intakter die Rotatorenmanschette, desto eher wird eine anatomische Prothese implantiert, und je älter die Betroffenen und je geringer der Anspruch und je mehr Vorschäden und knöcherne Deformität da sind, desto eher benutzt man eben die inverse Prothese. Die hat nämlich auch, das sei an der Stelle zusätzlich erwähnt, operationstechnisch nicht so einen sehr hohen Anspruch, also die ist einfach leichter im Vergleich zu anderen einzubauen, und das Ergebnis, sagte Gilbert, ist vorhersagbarer. Bisher wurden diese beiden Verfahren aber nie wirklich verglichen. Es gab keine randomisierte Vergleichsstudie über das jeweilige Outcome. Und das hat jetzt die Studie aus England ausgeglichen, diesen Mangel. Was haben die in Großbritannien gemacht? Die haben eine bevölkerungsbasierte Kohortenstudie durchgeführt, haben sich dafür Daten aus dem National Joint Registry geschnappt und der Hospital Episode Statistics for England. Darin sind ganz viele öffentliche Krankenhäuser drin und es wurden öffentlich finanzierte Eingriffe in privaten Krankenhäusern in England untersucht. Also es war vor allen Dingen öffentlich bezahlt alles. Und zwar von 2012 bis 2020, also auch eine relativ lange Zeit. Eingeschlossen wurden Erwachsene im Alter von 60 oder älter. Und jetzt nochmal ein ganz spannender Fakt, auf den kommen wir nochmal zurück. Die Sehnen der Rotatorenmanschette waren bei den eingeschlossenen Personen alle intakt. Insgesamt waren es über 7000 Menschen, die da untersucht wurden. Und jetzt eben, warum haben die Menschen genommen, deren Rotatorenmanschette ganz normal funktioniert hat? Das konnte sich unser Experte auch nicht so ganz erklären. Er meinte, warum sich die Behandler jetzt trotz intakter Rotatorenmanschette für eine inverse Prothese entschieden haben. Das wird nicht weiter erklärt und geklärt. Er kann nur mutmaßen, dass die Indikation für die inverse Prothese entweder Vorliebe der Operierenden war oder aufgrund fortgeschrittener knöcherner Deformitäten erfolgte. Aber es wird, wie gesagt, nicht aufgelöst. Primärer Endpunkt der Studie war die Revisionsoperation und das maximale Follow-up war fast 9 Jahre, 8,75, also ganz knapp unter 9, ziemlich lange. Und Ergebnis, machen wir es knapp, das inverse Verfahren zeigte ein niedrigeres Risiko für Revisionen in den ersten 3 Jahren. Das war zwar statistisch signifikant, aber jetzt nochmal Fokus darauf, einen klinischen Unterschied für die Betroffenen hat das nicht gemacht. Das Gleiche konnte man sagen über das Risiko für Reoperationen nach 12 Monaten, und gar keinen statistisch signifikanten Unterschied gab es für solche Sachen wie schwerwiegend unerwünschte Ereignisse, also Komplikationen, verlängerte Krankenhausaufenthalte, Veränderung des Oxford Shoulder Score, damit wurde so ein bisschen die Funktionalität getestet, und Lebenszeitkosten. Ist ja auch ganz spannend, wie teuer war die ganze Sache für das Gesundheitswesen. Da gab es bei diesen ganzen Punkten überhaupt keine Unterschiede. Dementsprechend kam das Forschungsteam auch zu dem Schluss, inverses Implantat für Patientinnen und Patienten ab 60 Jahren ist völlig akzeptabel als Alternative zur anatomischen Prothese. Und Gilbert freut vor allen Dingen, dass die neue Studie eben durchgeführt wurde. Er sagte nämlich, sie liefert uns eine gute Evidenz für die Anwendung der inversen Methode. Und diese Evidenz, die brauchen wir. Denn auch heute ist man in der Praxis immer noch bestrebt, die Indikation für die anatomische Prothese auszureizen. Einfach, weil man weiß, dass es dann eben keine Rückkehr zur anatomischen Prothese gibt. Und gerade im Bereich dieser Grauzone, machen wir es nicht, fällt dann bei uns oft die Entscheidung zugunsten der klassischen Methode, gerade bei jüngeren Patienten. Daher ist die Studie in seinen Augen sehr wertvoll, weil sie einen großen Beitrag zu der Frage leistet, ob sich in zwei extrem ähnlichen und doch sehr großen Kollektiven überhaupt klinisch relevante Unterschiede nach Implantation einer inversen oder anatomischen Prothese feststellen lassen. Und ja, er gibt auch zu, es ist eine retrospektive Studie, aber die statistische Methodik, die haben nämlich unter anderem das Propensity Matching angewendet, sagt er, erhöht dann den Wert dieser Studie doch deutlich. Denn es ist auch ein Riesenkollektiv. Das kriegt man sonst mit einer randomisierten Studie nicht so einfach hin. Das sind Daten, die vom Wert her, sagte er, einer randomisierten Vergleichsstudie am nächsten kommen. Also das Fazit, was Gilbert zieht und wir in dem Falle dann auch. Man kann wohl nach den Daten dieser Studie die Prothese ab einem gewissen Alter guten Gewissens allen Menschen anbieten. Wobei natürlich die anatomische und dann aber auch noch ganz andere Prothesen, nämlich Oberflächenprothesen, auch ihren Platz behalten und genauso gut sind. Je nachdem, was sich halt individuell für eine Person und ein Problem und einen Anspruch an die Therapie vor mir habe. Das war's für heute mit der orthopädischen Dosis Wissen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann folgt uns doch ganz einfach. Überall da, wo ihr Podcasts hört, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge von der Dosis Wissen rauskommt. Wie zum Beispiel dann am kommenden Montag.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.